Alles Kulturelle wird von außen nach innen wahrgenommen und es braucht Information, um es zu verstehen. Und als ich das verstand, habe ich meine Stelle gekündigt und wollte mein Leben in Dienst dieser Sache stellen.
Herzlich willkommen in Folge 94 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist der Kunstsammler und Unternehmensberater Jan Teunen. Er ist gebürtiger Niederländer, wohnt in einem Schloss im Rheingau und berät Weltkonzerne, die an ihrer Unternehmenskultur feilen möchten. Nur Schönheit, so sein Credo, kann uns durch die vielen Krisen der Gegenwart helfen. Wie er das meint, inwiefern es Unternehmen nützt und was schöne Kunst ist, erzählt Jan Teunen uns jetzt. Herzlich willkommen in Folge 94 von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Jan Teunen. Herr Teunen, bitte stellen Sie sich doch unseren Hörern zunächst einmal vor. Wer sind Sie, was machen Sie, woher kommen Sie?
Ja, ich bin ein Mensch wie Sie und genau wie Sie und alle anderen Menschen versuche ich, glücklich zu werden, wenigstens gelegentlich. An meiner Sprache hören Sie, dass ich aus den Niederlanden komme.
Ja.
Aber ich lebe seit 47 Jahren in dem schönen Schloss Johannesberg im Rheingau. Und habe eine Mission. Ich bin Cultural Capital Producer. Das ist eine eigene Berufsbezeichnung, aber ich bin Unternehmensberater und gehe von außen in Unternehmen hinein und kümmere mich dort um viele Dinge, die nicht in den Bilanzen ausgewiesen sind. Das sind die Werte, das ist das Wissen, das ist das Wirken, das ist das Verhalten. Also Unternehmenskultur und Unternehmensethik, das sind meine Gebiete und das mache ich für Kunden wie DM und IKEA und für E.ON und viele andere Unternehmen mehr. Das ist eine wunderbare Aufgabe.
Sie haben also eine Kommunikationsagentur, mit der Sie Ihre Kunden beraten. Sie haben uns schon einige genannt. Ich habe noch hier notiert FSB, Grohe oder Tonet. Mit welchem konkreten Anliegen kommt so eine Firma zu Ihnen? Was fehlt diesem Unternehmen in dem Augenblick, wo Sie sie konsultieren?
Ja, das ist relativ einfach. Also ich orientiere mich an die Wirkungselemente des geordneten Hauses der Antike. Das sind nur 5 an der Zahl. Wirtschaftlichkeit, Schutz, Zusammengehörigkeit, Kulturpflege und Identitätsstiftung. Und wenn man mit diesen 5 in Firmen hineingeht, dann weiß man sofort, an welche Stellschrauben man drehen soll.
Und woher wissen die Firmen, dass sie das können? Also welches Problem hat eine Firma, die sagt, ich wende mich jetzt an Herrn Teunen, er kann mir helfen?
Also das Problem, das die erkennen, ist, dass ein Gleichgewicht fehlt zwischen wirtschaftlicher Verantwortung und ethischer Verantwortung.
Ja.
Das ist die Voraussetzung für eine veritable Unternehmenskultur. Und dann werde ich gebeten, gemeinsam mit den Teams in den Unternehmen dieses Gleichgewicht herbeizuführen. Das ist eine Arbeit, die dauert auch etwas länger. Man muss sich total in das Unternehmen eindenken. Gerade wenn man zum Thema an die Identität arbeitet, an die Einheit von Gedanke, Wort, Tat und Ding, da muss man durch den ganzen Berg hindurchkriegen. Sonst kann man diese Arbeit nicht machen.
Ja, Sie haben das mal sehr schön umschrieben mit die Seele eines Unternehmens sichtbar machen. Das ist unser Anliegen, das ist unsere Besonderheit. Hat denn jedes Unternehmen eine solche Seele oder fehlt sie?
Ja, Unternehmen sind ja wie Menschen, Persönlichkeiten. Und wie wir Menschen haben die eine Seele. Das ist das einzige nicht-organische Organ, über das wir Menschen, aber auch ein Unternehmen verfügt. Und das hat die Aufgabe, die Verbindung mit dem Großen und Ganzen aufrechtzuerhalten. Und das gelingt nur, wenn diese Seele auch genährt ist. Und die Nahrung für die Seele ist nicht die gleiche wie für den Körper. Die Seele braucht Spirit und die gibt es konzentriert nur in der Religion und in der Kunst. Und ich kümmere mich dann auch sehr oft darum, dass Kunst Eingang findet in den Unternehmen.
Ja.
Nicht wegen der Repräsentation oder sowas Ähnliches oder auch Statuslüsternheit, sondern wirklich um diese Nahrung in das Unternehmen zu bringen. Und da muss man natürlich auch den tiefen Raum der Kunst öffnen, damit die Mitarbeiter an die Nahrung rankommen.
Ja, Sie haben schon gesagt, Herr Teunen, Sie sind gebürtiger Niederländer. Welche Rolle hat die Kunst in Ihrem Werdegang gespielt?
Eine unglaublich große. Also zu Hause war das gar kein Thema, aber ich habe 7 Jahre lang eine Handelsschule besucht Und da gab es das Fach Ästhetik. Das war ein Pflichtfach. Das könnte man hier auch mal einführen. Und gegeben wurde es von einem Dirigenten, Jan van Merwijk. Und er hat mich geöffnet für die Literatur, für die Musik, für die bildende Kunst, für die Architektur. Und diesen Menschen bin ich bis heute dankbar, weil das hat mein ganzes Leben geprägt.
Ja. Wie ging es dann weiter? Sie haben die Handelsschule besucht und was war der nächste Schritt?
Ich wollte Weinhändler werden und es war Pflicht, ein Praktikum zu machen, 6 Monate. Und alles war geplant, ich sollte nach Bordeaux. Aber dann starb mein Vater ganz früh mit 48 Jahren. Und meine Mutter blieb ziemlich unversorgt mit 8 Kindern zurück. Und es war nicht daran zu denken, dass einer von uns ins Ausland ging. Aber da hatte ich Glück. Bei der Weinbrennerei Asbach in Rüdesheim am Rhein gab es eine Praktikantenstelle, die habe ich bekommen. Und statt 6 Monate da zu sein, war ich 12,5 Jahre da. Also langes Praktikum.
Ja.
Und
Hoffentlich besser bezahlt.
In den letzten Jahren war ich dann Exportleiter für Westeuropa und war sehr viel unterwegs. Die waren sehr großzügig, haben immer mit Wagen, mit Fahrer abgeholt zum Flughafen. Aber als dann Kinder da waren, habe ich mich immer die Sinnfrage gestellt, was sagen die, wenn die 18 sind, wo warst du und was hast du gemacht? Und das Verkaufen eines Spirituosen ist nicht unbedingt sinnvoll. Und immer wenn man dann so mit sich hadert und offen ist, trifft man Menschen, die eine Lösung herbeiführen. In meinem Falle war das der Künstler Jean Tengeli.
Schweizer Künstler, ja.
Den habe ich per Zufall in Basel getroffen und wir sind Freunde geworden. Und wir haben uns sehr intensiv über die Schönheit ausgetauscht. Der hat zu seiner Partnerin, die da saß an der Bar, gesagt, ich verstehe die Welt nicht. Also Tengeli hat das gesagt.
Sie sind sich in einer Bar begegnet?
Ja, also das war sehr lustig. Ich hatte eigentlich einen Termin mit dem Schwiegersohn von Chagall. Das war damals der Direktor des Kunstmuseums Basel.
Okay.
Und damals habe ich schon versucht, für Künstler etwas zu tun in meiner Freizeit. Und dieser Termin wurde sehr kurzfristig abgesagt. Und ich war sehr enttäuscht. Ich war noch sehr jung, in meinen 20ern. Und noch nicht so vertraut mit den Weisheiten des Dalai Lamas. Der sagt, etwas nicht bekommen, was man gerne hätte, ist manchmal ein großes Geschenk. Und ich bin in die Bar meines Hotels, das Hilton, wollte mit dem Barkeeper reden über den Asbach. Und der hatte natürlich keine Zeit, die blaue Stunde. Und ich habe das dann Gespräch mitgehört, einfach meiner Nachbarn. Und der Mann sagte dann plötzlich zu dieser Frau, ich verstehe die Menschen nicht, alle finden die aufgehende Sonne schön und so gut wie niemanden findet meine Arbeiten schön, obwohl beides die gleiche Intensität an Schönheit hat. Und dann habe ich mich eingemischt, ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe Ihr Gespräch gelauscht, Sie scheinen ein nicht verstandener Künstler zu sein, für solche versuche ich etwas zu tun. Vielleicht kann ich auch was für Sie was tun.
Das wussten Sie da schon, dass Sie etwas für die Kunst tun wollten.
Ja, das war das Anliegen. Meine Frau und ich haben damals schon gesammelt. Das war eigentlich der Lebensinhalt schon. Und wir wollten auch etwas mit unserer Kommunikationsfähigkeit für Künstler tun, die manchmal sehr wunderbare Sachen machen, aber es schwer haben, es zu vermarkten. Da haben wir uns ein bisschen eingebracht und dann wollte der Nachbar wissen, was ich denn genau mache. Und das habe ich erzählt, bis dann die Partnerin, die da saß, sagte, Shadow, stell dich endlich mal vor. Und dann war das der damals bereits weltberühmte Jean Tengeli, der hat mich nicht gebraucht. Aber wir sind Freunde geworden und wir haben dieses Thema aufgehende Sonne, Schönheit und sein Werk, was nicht als schön wahrgenommen wird, vertieft. Und von ihm habe ich gelernt, dass, weil wir Teil der Natur sind als Menschen, wir alles Natürliche von innen nach außen wahrnehmen. Also ob die aufgehende Sonne schön ist oder nicht, darüber werden wir uns nicht streiten. Mhm. Aber alles Kulturelle wird von außen nach innen wahrgenommen und es braucht Information, um es zu verstehen. Nicht irgendeine Information, die muss so aufbereitet werden, dass wenn sie von A nach B geht, wirklich verstanden wird. Und als ich das verstand, habe ich meine Stelle gekündigt und wollte mein Leben in Dienst dieser Sache stellen.
Ja. Nun haben Sie ein Buch zum Thema Schönheit verfasst. Es trägt den Titel Schönheit rettet die Welt. Zunächst einmal, wie ist das entstanden? Wie definieren Sie Schönheit und was gehört dazu und was nicht?
Ja, zu diesem Buch bin ich übrigens gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Und es ist auch nicht mein Buch. Ich habe es initiiert, ich habe es konzipiert und ich habe es kuratiert. Aber der Autor ist der Philosoph Christoph Quach. Und es gibt auch noch zwei Gastautoren, der Architekt Michele De Lucchi, der über die Schönheit der Architektur schreibt, und der Philosoph Hajo Eickhoff, der über die Schönheit der Möbel schreibt. Und das Ganze ist entstanden, als ich für einen Kunden, der sein Unternehmen transformieren wollte in Richtung Nachhaltigkeit, ein Buch gemacht habe mit dem Titel »Als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten«. Der Kunde hatte die Schwierigkeit, dass seine Mitarbeiter anfangs nicht so begeistert waren von dieser Idee des Chefs. Und ich habe ihm gesagt, das steht schon im Fürsten von Machiavelli. Die meisten Menschen, die wollen sich nicht verändern, weil sie noch von der alten Situation profitieren. Und sie glauben die Veränderung erst, wenn sie sehen, also die Zweifler. Und dann habe ich gesagt, wir sollten ein Buch machen, was nicht belehrend, spielerisch das Thema Nachhaltigkeit erklärt. Und dann passierte ein Wunder. Ein Mitbewerber hat gesagt, das ist so eine tolle Idee, da will ich auch mitmachen. Und dann kam noch eine Reihe von Unternehmerinnen und Unternehmern, die haben gesagt, wir möchten auch unbedingt mitmachen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann soll dieses Buch auch noch was sehr Gutes bewirken. Alles, was damit verdient wird, soll in eine Stiftung, und das wurde dann die Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen von Eckhard von Hirschhausen.
Okay.
Das Buch ist in der Welt, ist 10.000 Mal verkauft.
Ja.
Und während wir daran arbeiteten, haben meine Frau und ich uns gefragt, was rettet denn eigentlich noch diese aus der Fugen geratene Welt? Und die Antwort gibt natürlich Dostojewski in seinem Buch Der Idiot. Es ist die Schönheit. Schönheit rettet die Welt. Und dann haben wir beschlossen, lass uns doch ein Buch initiieren zu diesem Thema, was natürlich ein wenig vermessen ist. Weil Schönheit, und das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage, was ist das denn eigentlich, hat mit Emotionen zu tun. Und die waren lange da, bevor es die Sprache gab. Und wir haben noch nicht genügend Wörter, um die Schönheit ausreichend zu erklären, zu versprachlichen. Aber sicher ist, dass Schönheit eine verantwortungsvolle Antwort auf die Krisen der Gegenwart ist und sie wird uns schonend in die Zukunft führen. Das Problem ist aber, dass die meisten Menschen die Schönheit nicht sehen.
Ja, Sie haben schon gesagt, der Satz »Schönheit rettet die Welt« ist ein Zitat aus dem Dostojewski-Buch »Der Idiot«. Das stammt von 1869 und ist seitdem, oder der Satz ist seitdem millionenfach zitiert worden. Der Protagonist, Fürst Mischkin, der ihn sagt, der scheitert ja an der Gesellschaft. Sie glauben aber trotzdem und heute an diesen Satz?
Ja, unbedingt, weil das ist das Einzige, was uns doch retten kann. Und wenn Sie einverstanden sind, lese ich ein paar Sätze aus diesem Buch vor.
Sehr gerne.
Genau.
Das haben Sie wohl immer griffbereit, toll.
Schönheit rettet die Welt, Fjodor Dostojewski, viel zitiertes Wort, ist kein leeres Versprechen. Es ist eine Verheißung, die der in Not geratene Menschheit des 21. Jahrhunderts in Erinnerung zu rufen lohnt. Weder avancierte Technologien noch wissenschaftliche Erkenntnisse, weder wirtschaftliches Wachstum noch politische Interventionen, weder religiöse Gebote noch moralische Appelle, wer die Welt retten, sondern die stille, unscheinbare Macht der Schönheit. Ihr allein eignet die Kraft zu einer tiefgreifenden Transformation. Sie ist es, die Menschen berührt und bewegt. Schönheit wirkt, sie mag Begeisterung zu wecken. Sie stimmt Menschen positiv, sie setzt ihre besten Kräfte frei. Also das ist Christoph Quach vom Feinsten. Der kann eben so komplizierte Dinge wunderbar versprachlichen. Und ich glaube, dass er recht hat.
Schönheit ist also viel mehr als Ästhetik. Welches ist das in diesem Sinne schönste Kunstwerk, das Ihnen einfällt?
Also ich habe natürlich hier ein Kunstwerk, das ich liebe. Wenn das Haus brennen würde, würde ich das herausnehmen und alles andere vielleicht stehen lassen. Das ist eine Skulptur, Silverman, einer deutschen Künstlerin, Paloma Farka-Weiß. Aber es gibt natürlich viele andere schöne Kunstwerke, die ich liebe. Aber das ist für mich im Moment das Schönste, weil es mir so ans Herz gewachsen ist.
In einem Interview haben Sie gesagt, viele Menschen haben nicht gelernt, wie man seine Umgebung kulturell auflädt. Sie sehen die Schönheit in der Natur und in den Dingen nicht mehr. Seit wann stellen Sie das so fest und wann war das wohl zuletzt anders?
Also das Ganze geht natürlich zurück auf Rainer Maria Rilke, der in seiner 7. Duodezer Elegie die poetische Hypothese aufgestellt hat, dass es das Schicksal der Welt sei, unsichtbar zu werden. Also der Prozess findet natürlich nicht tatsächlich statt, wir sehen ja alles, aber findet im Menschen statt. Und viele Menschen sehen nicht mehr die Schönheit in der Natur, nicht mehr die Schönheit in den anderen Menschen, nicht mehr die Schönheit in den schönen Dingen. Und der Dichter David White sagt, wenn deine Augen müde sind, ist die Welt auch müde. Und es gibt unglaublich viele müde Augen in der Welt. Und deswegen ist die Welt müde und deswegen vermüllt sie. Sie wird, also die Mutter Erde wird vergewaltigt. Es gibt Datenmüll ohne Ende. Es gibt sonstigen Müll ohne Ende. Wir haben überall um uns die Mittelmäßigkeit, weil viele Menschen eben die Schönheit nicht mehr sehen. Und die erklärte Absicht dieses Buches ist, die Schönheit wieder sichtbar zu machen.
Ja. Warum sehen Sie sie nicht mehr? Was glauben Sie?
Ja, weil Menschen nicht gelernt haben, die Schönheit zu sehen. Das trifft vielleicht nicht ganz zu für die Schönheit in der Natur. Darüber haben wir schon gesprochen. Wir sind Teil der Natur und wir haben hoffentlich noch die Reinheit der Intuition in uns. Und die Schönheit begeistert und tut etwas mit uns. Aber wir leben heutzutage vorwiegend in der sogenannten zweiten Natur. Die kann so schön sein wie die erste, vorausgesetzt, sie hat eine ähnliche Qualität, die eine funktionale und eine poetische Beziehung ermöglicht. Aber die zweite Natur ist in der Regel nicht schön, weil die Menschen nicht gelernt haben, auf die Schönheit zu achten beim Erwerb der Dinge, mit denen sie sich umgeben. Und deswegen hat man während diesen Zoom-Conferences, während der Pandemie sehr schön sehen können, sitzen viele Menschen zu Hause da, als ob sie gerade Opfer einer Naturkatastrophe geworden sind. Und vielleicht kann ich es am besten erklären, wahrscheinlich sitzen sie genauso wie ich auf einem Stuhl.
Ja.
Also ein Stuhl ist ein Produkt. Und dieses Produkere bedeutete ursprünglich etwas, das mit den Händen schonend aus der Erde hervorgenommen wurde, um es in einem Kulturstoff zu verändern. Und damals war man noch der Meinung, dass dieser Naturstoff eine höhere Instanz gehörte, die Götter. Und als Kompensation für die Eingriff in die Erde hat man es schonend entnommen. Das ist der Anfang der Schönheit eines Produktes.
Ja.
Da gibt es aber noch viele andere Schönheiten. Also wenn man auf einem Stuhl gut sitzt, ist der Stuhl noch lange kein guter Stuhl. Wir haben nicht nur Sitzfleisch, sondern auch einen Sitzgeist. Und wenn dieser Sitzgeist informiert ist, wenn es ein Wissen gibt um das, was ein guter Stuhl ist oder nicht, dann achtet man darauf, dass eben diese Transformation des Naturstoffes in Kulturstoffe schonend passiert. Das ist die erste Schönheit des Stuhls. Aber es müssen auch die Materialien schön und stimmig sein und die Farben und die Formen und die Texturen. Und es muss der Stuhl am Ende seines Lebens auch ohne Probleme in den Kreislauf zurückgebracht werden können. Also die Materialien. Und dann ist der Stuhl schön. Um diese Schönheit zu erkennen, braucht es Wissen und Bewusstsein.
Ja.
Und die meisten Menschen haben diese Dinge nicht gelernt. In der Schule lernt man alles Mögliche. Aber das, wo ich das Glück hatte mit meinem Dirigenten in der Handelsschule, das wird viele Menschen verwirrt. Und deswegen ist die Welt, wie sie ist, und das muss sich verändern.
Ja, beziehungsweise wird es häufig ja anders hergeleitet oder definiert. Schönheit ist ja heute auch vielfach wie eine Geißel, etwa durch Social Media für die jungen Leute, die das unglaublich unter Druck setzt, dieser vermeintliche Anspruch, dass alles perfekt und jeder perfekt aussehen muss.
Ja, gut, junge Menschen, das finde ich schon mal sehr positiv, geben unheimlich viel Geld aus, damit sie gut aussehen. Also da merkt man schon, dass die ein großes Bedürfnis nach Schönheit haben.
Ja.
Aber wenn sie dann eine Teekanne kaufen müssen oder eben diesen Stuhl, dann ist es schon anders, weil eben dieses Wissen fehlt. Der Basil Brock hat das mal wunderbar gesagt, wie ich finde. Der hat gesagt, wir gehören zum Spezies Homo sapiens sapiens. Und das eine Sapiens steht für Geschmack. Etwas gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Das ist eben diese subjektive Schönheit, über die dann gesprochen wird. Und darüber zu diskutieren, das ist uninteressant. Meine Tante, die soll weiter trinken auf diese fürchterlichen Kaffeetassen. Sie findet sie schön und für mich ist das auch in Ordnung. Aber das andere Sapiens, das steht für Wissen, für Bewusstsein, für das Kennen der Kriterien, für das Bedeutsamfinden von Qualität und für das in sich Erarbeiten einer Hierarchie der Entscheidungskriterien. Und wenn man diese Arbeit an sich geleistet hat, kann man in der Welt der Dinge die Schönheit erkennen. Wenn man es nicht hat, kann man es vielleicht intuitiv, das wäre dann schön, wenn jemand diese Qualität hat, aber die meisten Menschen haben die nicht. Und deswegen sieht es in den Unternehmen zum Beispiel, die ganze Bürowelt, also die Büroarbeit ist ja die eigentliche gesellschaftliche Tätigkeit. Und wenn man das so sieht, ist das Büro ein Steuerungsinstrument für nahezu alle Prozesse, die die Welt verändern. Und dieses Steuerungsinstrument ist ungepflegt, weil es dominiert ist von der wirtschaftlichen Rationalität. Und die Menschen, also sie sind nicht schön, diese Bürowelten.
Ja.
Und die Menschen werden dann auch neurotisch, weil die kulturelle Umgebung nicht antwortet. Und deswegen gibt es dann den negativen Stress und den Burnout und das Mobbing und die Ängste und so weiter, weil es an Schönheit fehlt. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Augen geöffnet werden und die Schönheit wieder gesehen wird.
Mögen Sie persönlich manchmal auch Dinge, die also erklärtermaßen nicht schön sind? Oder setzen Sie sich solchen Dingen sogar manchmal auch gezielt aus?
Ja, natürlich sehe ich die, aber eigenartigerweise finde ich vieles dann doch sehr schön.
Ja.
Also mir fällt das immer wieder auf, wenn der Müll abgeholt wird,
ja,
wie schön manche Kombination am Wegesrand ist. Das sehe ich dann wie eine zeitgenössische Skulptur oder so und finde es grandios. Also das Hässliche kann auch sehr schön sein.
Ist Hässlichkeit überhaupt das Gegenteil von Schönheit?
Das würde ich nicht unbedingt so sagen. Ich würde auch lieber, wenn wir das Problem lösen wollen, über die Mittelmäßigkeit reden und nicht unbedingt über die Hässlichkeit.
Ja. Sie haben es vorhin schon einmal kurz gesagt, Sie sind selber auch Kunstsammler. Nach welchen Aspekten der Schönheit haben Sie gesammelt oder sammeln Sie?
Ja, ganz am Anfang sehr uninformiert, unwissend. Aber wir hatten Glück, wir haben uns zunächst verliebt in konkrete Kunst, also in Arbeiten von Richard Paulose, von François Morellet, von Bob Bonis. Und wir waren komplett weiß eingerichtet. Das passte auch zu diesem Schloss Johannesberg im Rheingau. Das war mal ein Benediktinerkloster und die hatten sehr viel Weiß um sich. Aber im Laufe der Zeit haben wir dann andere Bereiche kennengelernt. Und dann fingen wir an, auch andere Kunst zu sammeln als eben konkrete Kunst. Und dann sind afrikanische Kunstwerke dazugekommen und polynesische Kunstwerke und dann Wunderkammerobjekte. Und jetzt leben wir wie die Renaissance-Menschen, die sind ja nicht so viel in die Welt hinausgegangen, sondern haben die ins Haus geholt.
Ja.
Und ich sitze jetzt in meinem Büro und da steht ein Salvator Mundi aus dem 16. Jahrhundert und eine abstrakte, große Arbeit auf Papier von einem holländischen Künstler namens Hilarius Hofstede. Und es ist hier ein Sphinx, ein Ofenaufsatz aus 1800, gerade hereingekommen. Es gibt viele Muscheln, es gibt ein präparierter Papagei,
ja,
ein ganz seltener. Es gibt Vintage Design, also es ist jetzt quer durch den Garten. Aber alles an sich ist schön. Und jeder, der hier reinkommt, manche sagen es ein bisschen over the top, ein bisschen viel Eindrücke. Natürlich hängt auch in der Arbeit von Jean Tengeli hier, hat er mir geschenkt.
Ja.
Und mein Freund, der Friedensnobelpreisträger Yunus, der sehr viel Schönheit in die Welt gebracht hat, weil er Armut bekämpft. Also auch Erinnerungsstücke. Also das ist ein himmelbreiter Unterschied zu den Anfängen vor 50 Jahren.
Ja. Herr Theunen, jedem Gast hier in diesem Podcast stellen wir am Ende immer dieselben zwei Fragen. So auch Ihnen. Die erste lautet, auf der Welt, welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Das ist das Columba in Köln von Zumthor.
Verstehe, erzählen Sie mal, warum?
Ja, das ist erstens eine grandiose Architektur. Und dann, es ist ja ein Museum des Bistums Köln. Und die haben eine ähnliche Politik des Sammelns wie wir, eine ähnliche Strategie. Die vermischen also Dinge aus dem Mittelalter mit Zeitgenössis, also wenn es die bildende Kunst anbelangt. Aber da sind auch Wunderkammerobjekte, da ist Design drin, Mode. Also ist eine unglaublich inspirierende, vielseitige Sammlung. Und wenn wir aus diesem Museum gehen, sind wir durch die Architektur und die Objekte sehr gut gestimmt und gehen gut gestimmt auf die Welt zu. Und die Welt kann nichts Besseres passieren. Und das, genau das wünschen wir so sehr. Viele andere Menschen, die eben diese Schönheit nicht sehen und die dann eben wenig motiviert durch die Welt gehen. Es sind gerade wieder diese Gallup-Zahlen erschienen, dass nur 14% aller abhängig Beschäftigten mit Herz und Seele arbeiten und 71% nach Dienst nach Vorschrift und 15% hat innerlich gekündigt. Mit dieser müde Truppe werden wir die Krise der Gegenwart irgendwie nicht lösen. Wir stecken wirklich fest in einem Dilemma.
Herr Theunen, allerletzte Frage. Wenn ich Ihnen ein Kunstwerk schenken würde, Sie können sich jedes auf dieser Welt aussuchen, welches wäre das wohl?
Sie wollen mir ein Kunstwerk schenken.
Ja, also, für diese Frage lang.
Also wir Holländer haben zwar ein einnehmendes Wesen, aber am liebsten würde ich Sie etwas schenken.
Okay.
Aber ich würde ein Gemälde der deutschen Künstlerin Helga Schmidhuber wünschen.
Okay. Ein bestimmtes?
Nein. Also ich würde gerne mit Ihnen dann ins Atelier gehen oder zu einem Galeristen von ihr und aus dem Fundus, also das, was noch zu kaufen ist, etwas kaufen.
Ja.
Also so würde ich es gerne machen.
Gut, ich auch.
Gerne eine Auswahl und nicht, dass Sie für mich was wählen.
Sehr lieb von Ihnen. Herr Theunen, ich danke Ihnen für dieses, Achtung, schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen herzlich.
Das war Folge 94 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.